Die Zeremonienmeister. Gedanken bei der Beerdigung meiner Großmutter 1989. Die Kirche ist ein großer Zeremonienmeister. Die Suche nach göttlichen Lehren zwischen all dem feierlichen Mummenschanz und den geleierten Förmlichkeiten ist mühsam. Dass ich darüber enttäuscht bin und das ganze Theater zum Thema mache, zeigt, dass mir das Ganze noch immer nicht gleichgültig ist. In keinem Fall lässt sich daraus auf eine Geringschätzung der christlichen Lehren schließen. Im Gegenteil, ich schätze viele Weisheiten des Predigers Salomon und des Nazareners. Was die Kirche darum herum veranstaltet, empfinde ich als unangemessen und unchristlich. Jahrelange Distanz zur Kirche haben mich schon fast vergessen lassen, welche Formeln, Beschwörungen und Bewegungsabläufe die katholischen Messen füllen. Bei der Beerdigung meiner geliebten Großmutter wurde mir dieser ganze Spuk wieder in Erinnerung gerufen. Schon am Kircheneingang stand wie ein Wächter das Weihwasserbecken, das es das immer noch gab, geweihtes Wasser. Was dies wohl mit dem Gott der Feindesliebe zu tun hat. Die Trauergäste tauchten ihre Daumen hinein und bekreuzigten damit Stirn, Kinn und Brust, von mir und den meinen dasselbe erwartend. Ich achtete nicht darauf und wies mit einer überflüssigen Geste meiner Familie den Weg zum Mittelgang der Kirche. In meinen Rücken spürte ich förmlich die befremdeten Blicke. Um zu den Familienangehörigen in der vordersten Bank zu kommen, mussten wir den Mittelgang unter dem mächtigen neugotischen Kirchenschiff durchqueren, vorbei an einer überraschend großen Anzahl von Menschen. Die Großmutter, die schon seit Jahren nicht mehr unter die Leute gekommen war und stets ein vergleichsweise zurückgezogenes Leben geführt hat, musste mit ihren 90 Jahren doch zu den letzten ihrer Generation gehören, weshalb ich neben der Verwandtschaft und den Nachbarn kaum Trauergäste erwartet hatte. Aber offensichtlich hatten mehr Menschen die alte Frau gekannt. Oder waren sie nur indirekt wegen der Großmutter da, etwa um den trauernden Angehörigen ihre Verbundenheit auszudrücken? Wie immer waren eine Reihe von älteren Leuten da, die beinahe keine Leiche versäumen. Über ihre Beweggründe kann man nur rätseln. Neugierde, Zeitvertreib, die kindliche Hoffnung, beim eigenen Begräbnis auch nicht allein gelassen zu werden. Ich kenne manchen, den diese Sorge, so absurd sie auch sein mag, dazu bringt, einer Vielzahl von Vereinen lebenslang die Treue zu halten, damit beim Begräbnis die Kirche einmal voll ist und auf dem Grab reichlich Kränze liegen. Wie viele treten alleine deshalb nicht aus der Kirche aus, obwohl sie ihr zu Lebzeiten jahrzehntelang den Rücken kehren? Die Trauergäste hemmten mich frei, durch den Mittelgang zu schreiten und die Hände dort zu lassen, wo sie von Natur aus hängen. Irgendein eingeübter Mechanismus legte sie mir vor meinem Bauch ineinander. Mein Kopf, normalerweise erhoben, neigte sich in anpasserischer Demut leicht nach vorne. Trotzdem hatte ich das Gefühl, jeder der Anwesenden würde auf mich starren und sehen, dass ich in dieser Kirche ein Fremdkörper war. Meiner Frau und den beiden Kindern erging es, wie ich hörte, ähnlich. Dann mussten wir uns trennen, denn die Frauen saßen wie eh und je links vom Mittelgang, die Männer rechts. Als ich mit meinem Sohn an der ersten Reihe bei dem bereits dort sitzenden Vater anlangte, war da wieder das durch langjährigen Brauch gewachsene Gefühl, vor dem Betreten der Reihe ein Knie in Richtung Altar beugen zu müssen. Doch ich senkte nur den Kopf und nickte mit ernstem Gesicht kurz den in der Nähe sitzenden Verwandten zu. Mein Vater, der am Rande der Bank saß, lächelte uns zu, erkennbar froh darüber, nicht mehr alleine in der ersten Reihe sitzen zu müssen. Er ließ uns, dabei aufstehend, an ihm vorbei in die Reihe rutschen. In ihr gab es überaus wenig Platz für die Beine, da eine niedrige Bank zum Knien den knapp bemessenen Fußraum stark einengte und gegen die Schienbein drückte, was zu krampfhaftem Aufrechtsitzen zwang. Stellte man die Füße auf die Bank, wirkten die in spitzen Winkel hochragenden Knie recht flegelhaft. Ich erinnerte mich, früher war es immer mein Wunsch gewesen, genauso hoch aufragende Knie zu haben wie meine älteren Freunde. Mein Blick wanderte durch die renovierte Kirche und fand ihre mächtigen gotischen Säulen und Bögen und die vertrauten farbenprächtigen Fenster, deren biblische Szenen ich vor 25 Jahren so oft tagträumend betrachtet hatte. Auch der Kreuzweg, bestehend aus beeindruckend realistisch geschnitzten Holzreliefs, war noch da. Doch wie sah der heute aus? Das vertraute Schnitzwerk hatte man mit pseudogotischen Türmchenrahmen und goldenem Hintergrund aufgemotzt. Ich empfand dies als unerlaubte Verkitschung und ärgerte mich darüber. Dann vertiefte ich mich wieder in die bekannten Martyriumszenen und spürte fast vergessene Gefühle in mir auftauchen. Auch im Altarraum hatte sich einiges geändert. Offenbar wurde dieser kaum mehr benutzt, denn davor stand ein neuer, massiger Steinaltar, etwa 10 Meter näher an den Gläubigen. Sollte dies ein Zeichen dafür sein, dass die Priester neuerdings die Nähe der Menschen suchten? Oder war es nur eine optische Anpassung an die geschrumpfte Zahl der Kirchgänger? Übertrieben rustig wie der Altar wirkte das ähnlich gebaute, tonnenschwere Predigerpult. Alles wirkte klobig und ich spürte Machtanspruch daraus und schlechten Geschmack der Kirchenoberen. Wollte man damit den am Pult gesprochenen Worten Gewicht verleihen, sie mit Tonnenschwere stützen? Das zu beiden Seiten des Altars aufgestellte neue, ebenfalls antike Solidität suggerierende Chorgestühl mit seinen gotischen Spitzbögen, nachempfundenen Rückenlehnen, wollte mir ebenfalls nicht gefallen und beschäftigte meine Gedanken minutenlang. Von draußen drang das leise Geratter eines Presslufthammers in die feierliche Stille, lauter werdend, wenn neue Menschen die Kirche betraten. Eine Weile überlegte ich, ob ich hinausgehen und die Arbeiter bitten sollte, eine Stunde innezuhalten, gewohnt mich als Leiter überall einzumischen. Doch dann verloren sich meine Gedanken wieder im traurigen Anlass unseres Hierseins. Nach etwa 10 Minuten belebte sich der Altarvorraum. Ein junger Mesner und ein Ministrant stellten vor dem Altar einen Sammelbehälter für Geld auf, der an einen Standaschenbecher erinnerte. Es wurden nun die Sterbebilder für die Großmutter verteilt. Die Menschen suchten nach Kleingeld und reihten sich, aus den Bänken tretend, hintereinander, um einen der auf Hochglanzpapier gedruckten Sterbezettel zu bekommen. Die Angehörigen führten den Reigen an. Die Männer traten links aus den Bänken, die Frauen rechts, und alle reihten sich separat aneinander und bewegten sich langsam nach vorne, warfen, wenn sie den Ministranten erreicht hatten, eine Münze in den aufgestellten Behälter und bekamen dafür das Bildchen mit den Geburts- und Todesdaten meiner Großmutter und einem überraschend treffenden Spruch über ihr Leiden der letzten Zeit. Mussten dann an der vordersten Bank an den Angehörigen vorbei, um dann vom Seitengang her wieder in die eigene Bank zu treten. Dieses Zeremoniell ermöglicht den Angehörigen zu beobachten, wer an der Trauerfeier teilnimmt. Ich kannte die meisten der Männer. Kaum einer von ihnen war jünger als 60 Jahre. Einige sah ich nach Jahrzehnten erstmals wieder, entsprechend durch die Jahre gezeichnet. Da waren alte Nachbarn, Bekannte und Freunde meines Vaters, viele auch noch der Großmutter direkt verbunden. Auch ein paar Ladenbesitzer waren darunter, bei denen die Großmutter früher ihre Besorgungen machte. Es waren allesamt einfache Männer und bei vielen wirkte ihr schwarzer Anzug wie ein Fremdkörper. Es roch nach Naphthalin. Einige der Männer waren dick geworden, die anderen elendig mager. Einige bewältigten die kurze Wegstrecke nur auf einem Gehstock gestützt. Die meisten schritten verlegen an uns vorbei und suchten mit erkennbarer Hast wieder in die Geborgenheit ihrer Reihe zu gelangen. Einem beleibten Arbeiter ragte unter dem viel zu engen Anzug ein Hirschmesser aus der hinteren Hosentasche. Andere, wie ein in der Nachbarschaft wohnender Stadtrat, schritten, das Agieren in der Öffentlichkeit gewohnt, gemessenen Schritts. Ein alter Nachbar kniff mich vertraulich in die Wange, ein anderer klopfte im Vorbeigehen meinem Vater aufmunternd gegen die Seite. Andere nickten meinem neben mir sitzenden Bruder zu. Ich senkte den Kopf, weil ich spürte, wie mir die Tränen in die Augen traten. Tief atmend versuchte ich, mich durch gänzlich andere Gedanken abzulenken. Als alle wieder in ihrer Bank saßen, trat ein Priester mit zwei Ministranten in den Altarraum. Er war noch recht jung und schlank und trug die Haare kurz geschnitten, fast wie ein buddhistischer Mönch. Er musterte, wie es schien, die Angehörigen in der ersten Reihe, von denen die meisten seinen Blick auswichen und die Augen senken. Ich erwiderte seinen Blick, der ausdruckslos war, nicht unfreundlich, aber auch nicht freundlich. Dann begann der Geistliche mit der Messe. Als er zu Beginn einige Male den Namen der verstorbenen Großmutter nannte, musste ich wieder mit den Tränen kämpfen. Doch merkte ich bald, dass der Name für den Priester nur ein Wort war, das er in seine fertigen Trauerphrasen eingebaut hatte. Es ging eigentlich überhaupt nicht um die Großmutter. Der Priester spulte seine Messe ab mit Gebetsformeln, die den Anwesenden nachzuplappern und mit anderen Formeln zu beantworten hatten. Dazu gehörten bestimmte Bewegungsabläufe wie Aufstehen, Setzen oder Knien. Letzterem wurde auf der Männerseite nur andeutungsweise nachgekommen. Dazwischen ertönten von der Empore feierliche Orgelklänge und der Gesang eines bezahlten Trauerchors. Endlich kam die Predigt. Als der Kaplan darin wieder den Namen der Großmutter nannte, war in mir bereits alle Trauer gestorben, von Formeln totgelabert. Nachdenkenswert war der Vortrag nur einmal, als von der heute üblichen Praxis erzählt wurde, nur bei Erleben von Ausnahmesituationen von eigentlichem Leben zu sprechen. So meinen heute viele Menschen beispielsweise nur im Urlaub wirklich zu leben. Auf das Warum dieser Denkhaltung ging der Redner nicht ein. Er behauptete nur, dass wirkliches Leben im Alltag stattfände, wobei er den Schlenker zum überaus harten Leben der Großmutter schaffte, deren Leben derartige Ausnahmesituationen nicht vorzuweisen hatte. Der Kaplan schilderte die Verstorbene als treusorgende Frau, die zwei Weltkriege und die harten Zeiten dazwischen und danach zu ertragen hatte. Ich spürte wieder Tränen in die Augen steigen. Er streifte in einem halben Satz ihr schweres Leiden der letzten Zeit, erwähnte die aufopfernde Pflege durch die Angehörigen und bezeichnete dann die Großmutter noch kurz als vorbildhafte Katholikin, die ihr Leben lang die heilige Eucharistie über alles geschätzt habe. Ich erinnerte mich an ihre regelmäßigen sonntäglichen Kirchgänge. Dann forderte der Priester die Trauergemeinde auf zu beten, damit der Toten ihre Sünden schnell vergeben würden, stellte fest, dass sie ja schon durch die Taufe zu einem Kind Gottes geworden sei. Mein Sohn neben mir war dann also kein Kind Gottes, weil an ihm die Taufe nicht vollzogen worden war. Dann erbrach er sich wieder in Phrasen und Formeln. Die Gläubigen plapperten ihm nach und nicht nur die Männer der ersten Bank schwiegen, was aber ein hinter mir sitzender Religionslehrer durch seine demonstrative Lautstärke wettmachte. Ich wusste nun wieder, was mich als Jugendlichen aus der Kirche getrieben hatte. Es hatte bei mir vergleichsweise lang gedauert, denn ich war recht fromm. Als meine Freunde die Kirche schon lange als einen spießigen, verlogenen Altweiberzirkus geringschätzten, sich ihrer aber noch heute gedankenlos als Zeremonienmeister bei Hochzeiten, Taufen und Begräbnissen bedienen, machte ich mich mit 16 Jahren auf die Suche nach den Wurzeln des christlichen Glaubens, kaufte mir aus freien Stücken eine Ausgabe des Neuen Testaments und las die Botschaften der vier Evangelisten. Dabei öffnete sich ein Abgrund zwischen dem, was da stand, und dem, was in der Kirche passierte. Deswegen war das Studium der Bibel im finsteren Mittelalter den einfachen Gläubigen wohl auch verboten worden. In den Folgejahren erfuhr ich dann vieles über die blutige Geschichte des Katholizismus, vom Völkermord an sogenannten heidnischen Völkern, von den millionenfachen Morden der Heiligen Inquisition, von kriegsführenden Päpsten, von als Kreuzzügen verbrämten Eroberungszügen, von riesigen Kirchenschätzen, von der Kumpanei mit den skrupellosesten weltlichen Herrschern, von der Segnung der schrecklichsten Massenvernichtungswaffen, vom päpstlichen Verbot der Geburtenkontrolle, trotz Umweltzerstörung und Überbevölkerung. Widerstrebend erkannte ich, dass diese Kirche, der ich als Mitglied angehörte, nur eine leere Hülse war. Und irgendwann konnte ich ihre Scheinheiligkeit und ihre Sprüche, mit denen sie die Menschen einlullte und verdummte, nicht mehr ertragen. Als der Priester nun im Verlaufe der Totenmesse das Vaterunser einforderte und es die meisten Anwesenden als Lehrformel herunterleierten, spürte ich wieder den Zorn, den ich schon als Jugendlicher dabei empfunden hatte. Denn Jesus hatte mit diesem Gebet die Menschen lehren wollen, individuell mit ihrem Gott zu sprechen. Sagte er nicht, man solle im Verborgenen beten und nicht plappern wie die Heiden? In meiner Kindheit war die Messe noch in lateinischer Sprache gelesen worden. Wie verkleidete Zauberer murmelten die Priester damals unverständlichen Hokuspokus, so als wären sie im Besitz der Sprache des lieben Gottes. Als später die Formeln in Deutsch gesprochen wurden, sagten viele Katholiken, die Messe hätte dadurch viel von ihrer Feierlichkeit verloren. Wahrscheinlich, weil man die vielen Plattheiten auf einmal verstand. Natürlich suchten diese Menschen in den Kirchen nicht das Evangelium, sondern mystische Abläufe. Entwicklungsmäßig standen sie etwa auf derselben Stufe wie die von ihnen verachteten Naturvölker, die sich vom okkulten Klamauk ihrer Medizinmänner verzaubern lassen. Im Kopf waren sie allesamt Schafe, die nicht über ihr Tun nachdenken und gedankenlos Vorgaben imitierten. So wie bei Hunden eine Glocke Speichelfluss auslöst, wenn man sie zuvor eine Zeit lang zusammen mit Futter hat ertönen lassen, so löste das drumherum einer Messe in den Gläubigen das Abschalten des Verstandes aus. Oder sehe ich das falsch, sprach aus mir vielleicht immer noch der pubertäre, unreife Bub. Fehlte es mir vielleicht nur an der Einsicht in die wohltätigen Wirkungen der religiösen Bräuche? Doch für mich war es eine Schande, wenn Gläubige, die sich als Gottes Ebenbild begreifen, ihrem Gott damit angenehm aufzufallen suchten, indem sie ihren Verstand am Weihwasserbecken wegpuschen und ihm mit geplapperten Formeln und eingeübten Bewegungsabläufen zu gefallen suchten. Dieses mechanische, hirnlose Verhalten musste Gott, wenn es ihn gab, zweifellos beleidigen. Konnte er auf solche Geschöpfe stolz sein? Konnten solche Einfallspinseln seine Ebenbilder sein? Bei solchen Schlüssen fühlte ich Gleichklang von Verstand und Gefühl, und in mir war nicht die geringste Spur eines Zweifels an der Berechtigung meines Zorns, der mir wie ein Heiliger vorkam. Denn gab es einen allmächtigen Gott, der alles erschaffen hatte, war er für sein Werk verantwortlich, also auch für die Irrungen seiner Geschöpfe. Er konnte den einen ihre Gedankenlosigkeit so wenig vorwerfen wie den anderen ihre Zweifel und ihren kritischen Verstand. Der Maurer ist für die von ihm errichtete Mauer verantwortlich und der Bäcker für sein Brot. Hinge dieser Gott, wie manche Leute, der Illusion der menschlichen Willensfreiheit nach, die prägende Wirkung von Sozialisation und Erziehung leugnend, und würde er trotz aller Unterschiedlichkeiten seine Geschöpfe über einen Kamm scheren, mochte ich mit ihm nichts zu tun haben. Ja, ich musste ihn aus Gewissensgründen ablehnen, für die er durch seine Existenz ja zweifellos auch mitverantwortlich wäre. Ebenso wenig lag mir an der Gnade eines Gottes, der seine Schäfchen nach ihrem Ableben an der Mitgliedschaft in einer bestimmten Organisation messen würde, die noch dazu in aller Regel fremdbestimmt war, durch die Vergewaltigung bei der Kindertaufe. Wenn es einen Gott gab, dann war er anders, als ihn sich ein paar kleinkarierte Menschlein vorstellten. Da nicht Gott die Menschen nach seinem Bilde, sondern umgekehrt die Menschen nach ihrem einfältigen Bilde geschaffen hatten, musste naturgemäß dabei eine Karikatur der Menschen selber herauskommen. Ihr Gott hatte überwiegend die Eigenschaften der Obrigkeit auf Erden. Er war ein kleinlicher Bürokrat und patriarchalischer Machtmensch, voller Komplexe und Neurosen, rächend, den Untertanengeist fordernd, die Seinen gegen die anderen schützend und so weiter. Dennoch wollte und konnte ich mich seinerzeit nicht vom vertrauten Gottbegriff trennen. Mir gefiel die Idee von der Existenz eines Allvaters, einer Allmutter oder noch besser eines Allneutrums, zu dem man sich jederzeit flüchten und sich geborgen fühlen kann. Selbst wenn diese Oberinstanz nur im eigenen Kopf existierte, konnte die Vorstellung von ihm ein großartiges Gefäß sein, um den Plan vom Guten zu bergen, mit dessen Hilfe Menschen über ihre eigenen Bäuche hinauswachsen konnten. So wie ein Plan nur eine Hilfskonstruktion für ein Gebäude, eine Brücke oder ähnliches war, so sollte Gott das Geländer sein, an dem ich mich bei Bedarf stützen konnte. Doch ich konnte diesen selbst ausgedachten Gott nicht lieben, so wenig wie sonst irgendjemand Gott lieben kann, es sei denn, er hat dieses Wort mit einer konkreten Vorstellung verknüpft. Ich war also zeitweise ohne Gott, denn den bärtigen Gottvater meiner Kindheit, der gestreng das Treiben der Menschen beobachtet und sich darüber detailliert die Aufzeichnungen anfertigt, um sie später nach ihrem Tode in die Hölle zu schicken oder sie bei Wohlverhalten gnädig bei sich aufzunehmen, den konnte ich erst recht nicht lieben. Er war für mich nur ein naives Zerrbild der Menschen. Da fand ich im Matthäus-Evangelium im Abschnitt über das jüngste Gericht einen Absatz, der mir eine brauchbare Handlungsanweisung gab, um wieder mit einem Gott leben zu können. Da stand klipp und klar, Gott belohne diejenigen Menschen mit ewigem Leben, die ihn als Hungrigen gespeist, als Durstigen getränkt, als Fremden beherbergt, als Nackten begleitet und als Kranken und Gefangenen besucht hatten. Wobei man Gott diese Freundlichkeit nur erweisen könne, wenn man sie Menschen erweist, den geringsten meiner Brüder, wie sich Jesus ausdrückte. Nach dieser Weisung kann man Gott also nur dienen, wenn man sich um die Menschen kümmert. Dies bedeutet, dass für Menschen Gott nur über Menschen erreichbar ist. Wer sich ihrer annimmt und sie liebt, nimmt sich Gott an und liebt ihn. Im Mitmenschen war also Gott, folglich war er auch in mir. Diese Offenbarung gefiel mir über alle Maßen, schien sie mir doch der Schlüssel zu einer glücklicheren Welt zu sein. Da war keine blödsinnige Anbetung eines Geistes gefordert, dem man mit dem Murmeln von leeren Phrasen zu gefallen sucht, um dann beruhigt im Alltag wieder an den eigenen Vorteil denken zu können. Bei meinem Bibelstudium fand ich eine ganze Reihe von Formulierungen, deren Weisheit mir göttlich erschien, die ich aus der übrigen Spreu heraus glaubte und zu verinnerlichen suchte. Etwa wenn Jesus die Sanftmütigen selig pries oder die Barmherzigen, die Leidenden, die nach Gerechtigkeit hungernden, die Menschen reinen Herzens, die Ungebildeten und Friedfertigen. Oder wenn geschrieben stand, man solle keine Schätze auf Erden ansammeln, denn man könne nicht Gott dienen und dem Mammon. Oder noch deutlicher, es ginge leichter ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Und dass Menschen nicht über andere richten sollen, nicht über Splitter in den Augen der anderen klagen und gleichzeitig Balken in den eigenen Augen übersehen. Wenn es bei diesen großen Weisheiten überhaupt noch eine Steigerung gab, dann war es noch diese, dass dieser Jesus mit dem Gebot der Feindesliebe versuchte, wenn auch mit wenig Erfolg, den unseligen Teufelskreis von Unrecht und Vergeltung zu verlassen. Andere Aussagen in den Evangelien stießen mir dagegen sauer auf. Sie erschienen mir ganz und gar ungöttlich, von Menschen leichtfertig oder in böser Absicht eingeschmuggelt, auf Missverständnissen, Hörfehlern, falschen Übersetzungen oder Ähnlichem zu beruhen. Schließlich waren die Lehren des Jesus von Nazareth erst Jahrzehnte später schriftlich fixiert und jeder weiß, dass selbst unmittelbar nach einem Vortrag von den Zuhörern durch die Vermischung des Gehörten mit eigenen Überlegungen die abenteuerlichsten Interpretationen gegeben werden. Dass dies erst recht nach Jahrzehnten und mehreren Stationen mündlicher Weitergabe zu erwarten ist, durch Übersetzungen in andere Sprachen zusätzlich gefördert, kann wohl kaum bestritten werden. Durch massive Verfolgung und Einschüchterung der Augen- und Ohrenzeugen flossen wohl auch Zugeständnisse an weltliche Mächte mit ein, manchmal vielleicht auch als Argumentations- und Überzeugungshilfe, vielleicht aber auch als bewusste Manipulation. Nun magst du dich als Leser fragen, wie ich mir anmaßen kann oder konnte, Göttliches von Profanen unterscheiden zu können. Ganz einfach, für mich war all das göttlich, was den Egoismus der Menschen überwinden und ihr Zusammenleben friedfertiger zu machen suchte. Profan alles andere. Ich war der Auffassung, dass jeder, wenn er nur unvoreingenommen in sich hineinhorchte, das Göttliche spüren konnte. Zu einer Zeit, als ich zur Amtskirche schon seit Jahren alle Kontakte abgebrochen hatte, veranlassten mich zwingende Gründe, eine Stelle als Erzieher in einem Klosterinternat anzunehmen. So holte mich die bereits überwunden geglaubte geistige Enge wieder ein. Und ich geriet wieder in den alten katholischen Sumpf. Über 3 Jahre versuchte ich, die Strukturen im Kloster zu liberalisieren und zu demokratisieren. Doch es gelangen mir nur kosmetische Verbesserungen. Ich zog mich auf die oben als göttlich bezeichneten Lehren zurück und verweigerte alle Formeln und mechanisierten Bewegungsabläufe. Da man mich notwendig brauchte, ließ man mich gewähren. Anders als Sisyphus ließ ich meinen Stein aber irgendwann im Tal liegen und suchte mir entnervt eine andere Stelle. Meinen eigenen Kindern wollte ich aber jede Verkrüppelung durch den Katholizismus ersparen. Trotzdem scheute ich lange vor dem Kirchenaustritt zurück. Als ich eines Tages aber in der Zeitung las, dass die Kirche 2 körperlich behinderte Menschen die Ehe nicht gestattete, weil sie nicht zeugungsfähig waren, gab mir der Zorn die Kraft, diese unmenschliche Kirche zu verlassen. Doch um die eigenen Kinder im kleinstädtischen Milieu nicht zu Außenseitern zu machen und sie in christlich-humaner Grundhaltung aufwachsen zu lassen, trat ich in die evangelisch-lutherische Kirche über, ohne aber mehr über sie zu wissen, als dass ihr Begründer manche der besonders schlimmen katholischen Zöpfe abgeschnitten hatte. Dazu kamen einige prominente evangelische Geistliche wie Alberts, Scharf und Niemöller, die mir durch ihre Zivilcourage und ihr Eintreten für die militärische Abrüstung imponierten. Doch der Katholizismus holte uns wenige Jahre später ein. In der 2. Klasse der Grundschule kam unsere Tochter weinend nach Hause, weil die katholische Religionslehrerin, eine ältere Ordensschwester, die katholischen Kinder aufhetzte, nicht mit den Evangelischen zu spielen, weil diese keine so reinen Seelen hatten. Ich beschwerte mich empört in der Schule und drohte mit Anzeige. Als ich das Thema auch bei einer Elternversammlung vorbrachte, sagte man mir, jene Religionslehrerin sei seit vielen Jahren für ihren Fanatismus und ihre unglaublichen Ansichten bekannt. Eine Mutter berichtete von Einschlafstörungen ihrer Tochter, weil die Ordensschwester im Unterricht sie aufgefordert hatte, vor dem Schlafen und das Bett zu schauen, ob nicht der Teufel darunter hocke. Dies passierte im Jahr 1982 im Allgäu in der Kneippstadt Bad Wörishofen. Je länger die Totenmesse andauerte, umso weniger konnte ich über die Verstorbene trauern, denn die Zeremonie stellte alles andere in den Vordergrund, nur nicht meine Großmutter. Ich versuchte, an sie zu denken und die Messe zu ignorieren. Die Großmutter war erst wenige Tage vor ihrem Tode 90 Jahre alt geworden. Doch ihr Geburtstag war kein Grund mehr zum Feiern gewesen. Sie litt seit Jahren an Schilddrüsenkrebs, der sich wie ein Höcker auf ihrer Brust wölbte. Vor einigen Monaten brach dann das Geschwür nach außen durch und in einer Notoperation wurde der Höcker beseitigt. Zurück blieb ein mehrere Zentimeter breites Loch, aus dem permanent Eiter und Blut sickerte und Gestank verbreitete. Meine Eltern mussten die Großmutter nun rund um die Uhr oft 10-mal am Tag verbinden. Eine grauenhafte Prozedur, die beide körperlich und seelisch stark angriff. Vor allem meine Mutter, selber krank, machte oft den Eindruck, als würde sie noch vor der Großmutter sterben. Dazu kam, dass diese seit Jahren schwerhörig und an manchen Tagen geistig verwirrt war und unter großen Schmerzen litt. Sie musste gefüttert und gewaschen werden, brauchte Hilfe bei ihrer Notdurft und saß nur noch als Häuflein elend in ihrem Sessel, konnte aber nicht sterben. Die letzten Tage konnte sie sich vor Schmerzen fast nicht mehr bewegen. Es war zum Steine erbarmen. Der Hausarzt war hilflos. In die Klinik konnte er sie nicht einweisen, da sie dort als Pflegefall nicht hingehörte. Außerdem hätte man sie dort festbinden müssen, da sie schon nach der Operation dauernd weggelaufen war. Das Martyrium der Großmutter mit einer Spritze zu beenden, verbot der Hippokratische Eid und die geltenden Gesetze. Ärzte dürfen Leiden nur verlängern, was nebenbei auch mehr einbringt. Ohne die Operation wäre die alte Frau längst von ihrem Dahinsiechen erlöst gewesen. Ich wusste, dass in Deutschland wegen der Verbrechen der Nazis Euthanasie ein Tabuthema war. Auch für mich, bis ich bei meiner Großmutter erlebte, wie unmenschlich die heutige Praxis sein kann. Jedes Tier bekommt einen Gnadenschuss, nur dem Menschen werden seine Leiden noch künstlich verlängert. Natürlich will ich, dass jedem Menschen geholfen wird, solange noch die Spur einer Chance besteht, doch nicht gegen seinen Willen und nicht in Fällen, wo eine Lebensverlängerung nur Menschenquälerei ist. Im Falle meiner Großmutter hätte man beispielsweise die Zustimmung der nahen Verwandten einholen und von mir aus neben dem Hausarzt noch einen zweiten oder dritten Facharzt mitentscheiden lassen können. Ich war meiner Großmutter sehr verbunden, habe sie geliebt und ihr Leiden mitzuerleben, war für mich daher sehr schlimm. Dass der Tod sie endlich erlösen sollte, war über Wochen mein größter Wunsch. Sie, die immer alles für mich gegeben hatte, diese gute und stolze Frau bei lebendigem Leibe verfaulen zu sehen, war die vielleicht schlimmste Erfahrung meines bisherigen Lebens. Ich möchte an alle Verantwortlichen appellieren, dass humane Sterben als elementares Menschenrecht in unsere Rechtsordnung aufzunehmen und Bestimmungen zu entwickeln, die es vor Missbrauch bewahren. Doch glaube ich, dass es nicht nur die Nazi-Verbrechen sind, die eine menschliche Regelung verhindern, sondern neben religiösen Dogmatismen wohl tatsächlich auch ärztliche Pfründe, denn dass Sterbehilfe eine Schmälerung der ärztlichen Besitzstände mit sich bringt, versteht sich von selbst. Nach der Messe ließ der junge Pfarrer die Anwesenden lange warten, bis er, begleitet von Ministranten, die eine Fahne und einen Weihrauchbehälter trugen, aus der Sakristei kam und die Führung des Trauerzuges übernahm. Erst dachte ich, der Pfarrer wollte sich mit seiner Bummelei dafür rächen, dass so wenig Menschen zur Kommunion gegangen waren. Aber so schlecht kann nur jemand denken, der mit Pfarrern nicht viel im Sinn hat. Der Trauerzug hatte Mühe, dem Pfarrer mit der angemessenen Würde zu folgen, da dieser durch übergroße Schritte die Verzögerung offenbar wieder hereinzuholen suchte. Vor Verlassen der Kirche drängten sich dann im Bewusstsein ihrer wichtigen Rolle energisch die Mitglieder des bezahlten Chores zwischen Pfarrer und Angehörige, als wollten sie damit zeigen, wer die wirklichen Hauptakteure waren. Aber bei dieser oberflächlichen Veranstaltung waren sie es wohl auch. Die Zeremonie im Leichenhaus schien mir die Formelhaftigkeit des Gottesdienstes noch zu übertreffen. Der Kaplan schwenkte unter Beschwörungen seinen heidnischen Rauchkessel über den Sarg und nebelte den kleinen Raum damit ein. Dazu trällerte der Chor irgendeine kitschige Weise. Die Leichenträger starrten aus geränderten Augen, nicht nur aus Trauer, vermute ich, gleichgültig ins Leere, steif wie Soldaten neben dem Sarg stehend. Der wiederum verbarg unter seinem Hochglanzfurnier die geliebte Großmutter. Er verbarg sie so total, dass meine Vorstellungskraft es kaum schaffte, ihn zu durchdringen. Ich fand das Trauerritual unangemessen, musste mich beherrschen, dass ich nicht laut zu brüllen begann und den Chor zusammen mit dem Pfaffen hinausjagte. Allein Schweigen schien der Situation angemessen zu sein, alles andere war verfehlt. Ich schloss die Augen und sah meine Großmutter vor mir, ihr magerer, geschundener Leib mochte in dem Sarg liegen, sie war aber in mir, lebte in meinem Herzen. Ich sah sie, wie sie jeden Sonntag im Sommer auf einem Stuhl vor dem Taubenhaus saß und selig das Treiben davor beobachtete. Sah mich als Kind auf ihrem Schoß, wie sie mich liebkoste und kitzelte, wie sie mit mir Karten und Mühle spielte, wie sie mir die Kinderkrankheiten mit den neuesten Mickey-Maus-Heften versüßte, sah, wie sie mir Geld zusteckte, von dem sie selber nur wenig hatte, hörte sie ihre bekannten Scherze machen. Wenn ich sie mit Guten Morgen begrüßte, sagte sie immer Guten Heid, dann haben wir zwei schöne Tage. Oder wenn ihr irgendjemand etwas als gesund anpries, sagte sie immer, gesund für die Gesunden, die Kranken lässt auch im Bett liegen. Ich sah sie mit meinen Kindern, ihren Urenkeln, über die sie sich so sehr gefreut hatte. Wie oft hatte sie dabei an ihren schon lange verstorbenen Mann gedacht und gesagt, mei, wenn das der Opa noch erleben würde. Ich erinnerte mich, wie sie mir immer wortlos beim Arbeiten geholfen hatte, etwa beim Ausbau meines Häuschens, wo sie so lange mithalf, bis auch der letzte Handgriff erledigt gewesen war. Ich sah sie vor mir, wie sie abends dann immer mein Werkzeug aufräumte und sich um jene Arbeiten kümmerte, die ich aus Gedankenlosigkeit oder wegen anderer Dinge vernachlässigte. Ich dachte daran, wie sie mir regelmäßig beim Brennholzmachen half, die Scheite wegräumte und zu Scharen aufrichtete, wie sie meiner Frau beim Wäscheaufhängen zur Hand ging. Noch wenige Wochen vor ihrem Tod konnte sie niemanden arbeiten sehen, ohne mitzuhelfen. Sie schloss sich immer wortlos jedem Arbeiten an und griff einfach zu. Wenn man sich bei ihr bedankte, flachste sie immer und sagte, sie wolle sofort bezahlt werden. Ich sah sie hinter unserem Auto herwinken, wenn wir uns nach den Ferien wieder auf den ungeliebten Weg in die Fremde machten und dachte mit großem Bedauern daran, dass ich mich für ihre Lebensgeschichte erst interessiert hatte, als wegen ihrer Schwerhörigkeit an ein richtiges Gespräch kaum mehr zu denken war. Die Großmutter hat nie viele Worte gemacht, niemals geklagt, auch nicht über Schmerzen. Ich glaube, ein zufriedenerer Mensch hat auf dieser Erde wohl kaum gelebt. Auch zu Zeiten des Wirtschaftswunders konnte sie sich weder mit Kuchen noch ähnlich verfeinertem Zeug anfreunden. Butter hatte sich zeitlebens nicht aufs Brot gestrichen. Aufgewachsen war sie auf einem kleinen Bauernhof im Vorwald, ärmlich und karg, doch, wie sie einmal betonte, ohne Hunger, denn Kartoffeln, Milch, Brot und Obst hatten die Billmeyers ihr Geburtsname immer genug. Ihren Lebtag lang ist die Oma nie über den Gäuboden hinausgekommen. Sie hatte dazu auch nicht das geringste Bedürfnis. Ich wollte sie manchmal mit meinem Auto ein wenig herumkutschieren, doch sie hat immer abgewinkt. Ich gehe wieder in mein Stumm oder daheim, da ist es am schönen, war in der Regel ihre Antwort. Als junge Frau hatte sie das heimatliche Dorf Gotteszell verlassen und in der Küche des renommierten Zwiesler Gasthofs Post ein Auskommen gefunden. Mit fast 30 Jahren ging sie eine Beziehung zu einem armen Pferdeknecht und Taglöhner ein, der wie sie von einem Bauernhof abstammte und den sie, als der aus der Beziehung hervorgehende Sohn 4 Jahre alt war, auch heiratete. Kurz nach der Weltwirtschaftskrise bauten sich die beiden unter größten Mühen eine bescheidene Doppelhaushälfte am Ortsrand. Bei der Heu- und Kartoffelernte half sie bei einheimischen Großbauern, um den spärlichen Lohn des oft arbeitslosen Mannes ein wenig aufzustocken. Daneben versorgte sie 2 eigene Ziegen, ein Schaf, das ihr wie ein Hündchen hinterherlief, ein Schwein, Hühner, Gänse und ein paar Haustauben. Sie pflückte im Wald Beeren und Pilze, machte Brennholz und zog 2 Kinder groß. Während des Hitlerkrieges, als man den Großvater zum zweiten Mal in seinem Leben für das elende Kriegsgeschäft einzog, war sie jahrelang auf sich allein gestellt und musste alles allein machen. Die Nachbarn erzählten, wie die Großmutter beim Schein einer Lampe oft die halbe Nacht noch das Brennholz sägte, mit der Hand natürlich, denn tagsüber hatte sie dafür keine Zeit. Ihre große Leidenschaft war die schneidige Musik, die ihr bis ins hohe Alter noch in die Glieder fuhr und sie zum Tanzen veranlasste. Einmal hatte sie mir erzählt, wie vor langer Zeit die reichen Bauernburschen und Bürgersöhne im Fasching mit ihr getanzt und ihre Tanzkünste nicht genug bewundern hatten können. Doch sie sei damals maskiert gewesen, und trotz allem Drängen habe sie ihre Maske nicht gelüftet. Zum 80. Geburtstag hatte ich ihr ein Lied geschrieben, in dem von ihrer Tanzleidenschaft erzählt wird. Da die Großmutter öfter sagte, sie habe wie der Lump am Stecker getanzt, nannte ich das Lied auch so. Nun war sie also tot. Sie war meine geliebte Oma. Und ich ihr Bruder.